und willkommen. Mein Name ist Max Kamps und ich begrüße Sie zum FHM Sportreport. Ja, 2:0 gegen Frankreich, 2:1 gegen die Niederlande. Die deutsche Nationalmannschaft macht eine 180-Grad-Wende und spielt wieder erfolgreichen Fußball. Und der Zeitpunkt könnte kurz vor der anstehenden Europameisterschaft im eigenen Land nicht besser sein. Aber wie kommt diese Kehrtwende im Land an? Entfacht sie eine Euphoriewelle für ein zweites Sommermärchen oder besteht trotzdem noch Grund zur Skepsis? Wir haben in den Kölner Straßen mal nachgefragt.
Ich habe mich sehr gefreut, vor allem beim ersten Spiel, war total überrascht, positiv. Habe eigentlich die 90 Minuten ohne zu zappen das Spiel verfolgt. Das ist eigentlich eher, die letzte Zeit war das eher selten, weil sie mir ja, den Einsatz vermissen haben lassen. Und dieses Mal hat man gesehen, sie wollten gewinnen, sie wollten Leistung bringen. Die Leistungsbereitschaft war da und der Einsatz war sehr positiv. Ich hoffe, dass das so weitergeht, dass das beibehalten wird, diese Einstellung.
Ich weiß es nicht. Also es hat irgendwie schon Euphorie ausgelöst, wenn man sich ja natürlich freut. Ne? Also
ja, auf alle Fälle macht es wieder Spaß, Fußball zu gucken. Vor allen Dingen die deutsche Nationalmannschaft. Dass es wieder wirklich, wenn man sagen kann, wir sind stolz auf unsere Nationalmannschaft gegenüber den letzten Spielen davor. Ich hoffe auch, dass es ruhig bleibt in der Europameisterschaft. Da hat ja nichts passiert. Das ist das Wichtigste, dass hier wirklich Ruhe reinkommt und dass wir feiern können mit den Deutschen.
Ich freue mich jetzt sehr doll, auf den Heumarkt zu gehen und es zu schauen, dass man wieder so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl hat.
Man strebt für eine Sache, auch wenn man nicht so viel Ahnung von Fußball hat, aber es geht um das Gemeinschaftsgefühl.
Es sind noch 7 Wochen bis zur großen Heim-EM und die Fans, die sind bereit. Vor allem kamen die Wechsel im Kader gut an, die Bundestrainer Julian Nagelsmann getroffen hat. Neben der Rückkehr von Toni Kroos überzeugten auch die Neulinge wie Maxi Mittelstädt, Chris Führich und Dennis Undaff. Marcel Potier hat für uns deshalb mal bei den Ex-Bundesliga-Profis Marcel Heller, Sascha Bigalke und Julian Schieber nachgefragt. Was war Ihr Eindruck von den Neuen im DFB-Aufgebot und vor allem, wen sollte Julian Nagelsmann für so ein großes Turnier mitnehmen?
Ich denke mal, die 2 Testspiele haben jetzt gezeigt, dass du eigentlich den Kader so mitnehmen kannst, wie er jetzt ist. Es werden vielleicht die ein oder andere Verletzung dazukommen, aber ich finde gut, dass jetzt nicht nach Namen nominiert wurde, sondern nach Leistung, nach dem aktuellen Stand, was die Spieler in der Bundesliga gerade zeigen. Und daran hat man gesehen, dass der Julian Nagelsmann recht behalten hat, wie er nominiert hat.
Sie haben frischen Wind reingebracht. Ich glaube, dass es an der Zeit war, dass die Ergebnisse besser wären, dass auch die Spielweise gut ist. Ich glaube, Toni Kroos darf man nicht außer Acht lassen, der Rückkehrer. Dennis Undaff durfte ich in der 3. Liga schon bewundern, wo er mal von der Mittellinie ein Tor geschossen. Da habe ich schon gesehen, dass der Kerl kicken kann. Freut mich umso mehr auch für Maxi Mittelstädt, ein Berliner Jungen, die beide wirklich richtig gute Leistungen gebracht haben. Und ich denke, dass sie sich für die EM, glaube ich, festgespielt haben.
Ich habe die Länderspiele gesehen. Das sind Testspiele. Es ist wichtig, dass der Nationaltrainer natürlich was probiert. Ist ja klar. Und am Ende, klar, jetzt hast du Mats Hummels angesprochen, der so eine große Erfahrung hat, der so viel geleistet hat. Natürlich will ich den auch in den Reihen sehen in Deutschland. Aber natürlich muss ein Trainer Dinge ausprobieren, auch Jungs belohnen, die über die Saison in der Bundesliga sich beweisen. Deswegen war das ein guter Test. Aber ich glaube, das letzte Wort ist schon nicht für alle gesprochen. Es wäre schade, wenn jetzt schon die Spieler, die nicht so nah dran sind, den Kopf ins Sand stecken und die, wo es schon dabei sind, sich so sicher fühlen. Ich glaube, es gibt jetzt noch 4 bis 6 heiße Bundesliga-Wochen, wo es noch um alles geht. Vielleicht kommt eine Verletzung dazu, vielleicht muss man reagieren. Also Spannung hochhalten. Da hat man gesehen, was mir auch auf Weltniveau, wenn wir gegen Holland spielen, Niederlande, wenn wir gegen Frankreich spielen, das werden Spiele auf Augenhöhe sein, da werden Tagesnuancen entscheiden, Glücksform, Tore, Leidenschaft an diesem Tag, wir haben eine Heim-EM, also ich bin sehr optimistisch, dass wir einen schönen Sommer haben können.
Und ich glaube, so frischer Wind oder frisches Blut tut auch der Mannschaft gut, mit Toni Kroos natürlich einen absoluten Stabilisator zurückgeholt, auf der Position, glaube ich, der beste deutsche Spieler über Jahre hinweg, spielt nicht umsonst so lange bei Real Madrid. Und ich denke, mit der Mannschaft vielleicht die ein oder andere Veränderung im eigenen Land, die Europameisterschaft, hat man sehr gute Chancen, weit zu kommen. Ob es am Ende für einen Titel reicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man kann eine riesen Euphorie entfachen hier mit der Mannschaft. Die Leute identifizieren sich mit der Mannschaft jetzt nach den 2 Siegen. Und ich glaube, kann eine gute Europameisterschaft werden.
Das größte Sportevent der Welt gastiert diesen Sommer in der französischen Hauptstadt Paris. Die Rede ist von den Olympischen Spielen. Vom 26. Juli bis 11. August kämpfen Sportlerinnen und Sportler in insgesamt 32 Sportarten um Bronze, Silber und Gold. Auch das Team Deutschland ist erneut mit zahlreichen Athleten am Start. Neben Chancen im Schwimmen, der Leichtathletik, den Mannschaftssportarten wie Hockey und Basketball, wo Deutschland als Weltmeister antritt, aber auch im Fußball der Damen oder für die Ruderer sind die Chancen auf deutsche Medaillen groß. Mehr dazu von Jalte Zimmer und Marcel Groß.
Bei der letztjährigen Weltmeisterschaft hat der deutsche Ruderachter den 5. Platz belegt. Dies war gleichbedeutend mit dem letzten Qualifikationsplatz für die Olympischen Spiele 2024. Wie man dieses Ergebnis in Paris verbessern möchte und was das ausgegebene Ziel ist, erzählt uns der Steuermann des Olympia-Achters Jonas Wiesen.
Unser Ziel ist natürlich, weiter nach vorne zu kommen. Natürlich wollen wir gerne eine Medaille gewinnen und grundsätzlich ist es für uns immer so, wir wollen ganz nach vorne. Wir wollen immer so weit nach vorne wie möglich. Allerdings sind wir auch Realisten, also wir sind realistisch in der Einschätzung der Ergebnisse von uns, unseren Fähigkeiten, aber auch der Ergebnisse der Gegnerschaft und dementsprechend gilt es natürlich Schritt für Schritt dieses Ziel zu erreichen.
Das ausgegebene Ziel für Paris ist für das traditionell starke Boot eine Herausforderung. Die Vorbereitung wird bereits zu einem Wegweiser vor dem Wettkampf in Frankreich. Mit dem dritten Platz beim Saisonauftakt im italienischen Varese wurde der Grundstein für eine positive Olympiavorbereitung bereits gelegt.
Im Prinzip sind wir gerade mitten in dieser heißen Saisonphase. Das heißt, wir haben in regelmäßigen Abständen Wettkämpfe, auf denen wir uns auf internationalem höchsten Niveau messen. Und dann geht's nach dem letzten Wettkampf, nämlich dem World Cup in Luzern, nochmal in längere Trainingslagerphasen. Da fahren wir zunächst für 2,5 Wochen nach Völkermarkt, das ist in Kärnten, wo wir uns nochmal vorbereiten, bevor es dann mit der gesamten Rudernationalmannschaft letztendlich nach Ratzeburg geht, um sich da nochmal die letzten 1,5 Wochen vor Paris wirklich final vorzubereiten.
Trotz der eher enttäuschenden Weltmeisterschaft wird der Deutschlandachter aufgrund der Historie auch in Paris zu den Medaillenfavoriten gehören. Mit einer weiteren Medaille kann der Deutschlandachter zum 4. Mal in Folge auf dem olympischen Podest stehen. Neben den Ruderern haben auch die deutschen Frauen im olympischen Fußballturnier eine Medaillenchance. Nach der WM im vergangenen Jahr haben die DFB-Frauen nun erneut die Chance, einen besonderen Erfolg zu feiern. Das Turnier in Paris wird nicht nur für einige Spielerinnen das letzte große Turnier werden. Auch der Bundestrainer Horst Rubesch wird nach den Olympischen Spielen seine Aktivität bei den DFB-Frauen beenden. Zum Abschied eine Medaille wäre für alle Beteiligten ein versöhnliches Ende der Rubesch-Ära. Wie es genau um die Chancen der Mannschaft steht, haben wir Fußballfans in Köln gefragt.
Ich sag, Bronze ist Maximalgewinn. Ich glaube eher, sie scheiden im Viertelfinale aus. Das wäre für mich schon eine Überraschung, wenn sie Bronze schaffen würden.
Also ich denke schon, dass wir die Medaille in Paris holen werden. Da mache ich mir jetzt nicht so große Gedanken drüber. Wir haben ja auch so viele junge und talentierte Spielerinnen wie zum Beispiel Jule Brandt und auch einige mit viel Erfahrungen wie eine Alex Popp zum Beispiel.
Ich glaube schon, dass wir eine gute Chance haben auf eine Medaille, auch wenn die letzten Spiele jetzt nicht so berauschend waren. Unsere Spieler gehören trotzdem noch zu den Besten der Welt. Ob es jetzt Gold wird, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber Silber und Bronze sind, glaube ich, definitiv möglich.
Boah, also da bin ich mir echt gar nicht so sicher. Guck mal, die letzten Spiele haben wir zwar gewonnen, aber es ist ja nicht alles Gold, was glänzt und die Gegner sind auch alle sehr, sehr stark. Aber ich glaube schon, dass wir eine Medaille holen können, aber dafür muss halt sehr viel zusammenkommen.
Die Zuversicht in der Bevölkerung ist groß und die Vorfreude auf die Olympischen Spiele steigt. Vor dem Auftaktspiel gegen Australien liegt allerdings noch einiges an Arbeit vor dem Team. Ansonsten heißt es wie bei der letztjährigen Weltmeisterschaft auch in Frankreich bereits nach der Gruppenphase au revoir.
Genauso optimistisch wie die Fans zeigt sich auch ARD-Experte Bernd Schmelzer. Der Kommentator begleitet die deutsche Nationalmannschaft schon seit Jahren und weiß, worauf es in Paris ankommen wird.
Ich glaube, es wird auf ein gutes Auftaktspiel ankommen, dass die deutsche Mannschaft gleich mal einen Akzent setzt, dass sie zeigt, dass sie da ist bei den Olympischen Spielen und aus diesem Auftaktspiel heraus dann sich sozusagen ein olympischer Geist aufbaut für das deutsche Team, ein Turniermodus und dass sie dann im Endeffekt über dieses Auftaktspiel sich die Motivation und vor allen Dingen die Spielfreude schaffen für dieses olympische Turnier.
Die Partien in Frankreich werden für die DFB-Frauen zu einem besonderen Erlebnis. Doch werden sich die Spielerinnen rund um Alexandra Popp und Lena Oberdorf auch zur goldenen Generation schießen können?
Also ich traue der deutschen Mannschaft in Paris sehr viel zu. Ich weiß, dass bei Olympia die deutschen Frauen immer eine sehr gute Rolle gespielt haben, sofern sie dabei gewesen sind. Von daher traue ich der deutschen Mannschaft einiges zu. Ich habe auch das Gefühl, dass Horst Rubesch da einiges bewirken kann, der die Erfahrung hat, der weiß, wie man ein olympisches Turnier spielt, wie man eine Mannschaft führt. Das hat er mit der deutschen U21 ja auch gut gemacht. Von daher glaube ich, dass diese Mischung Spielerinnen, Trainer, Staff bei Olympia einiges erreichen kann.
Die Teilnahme an Olympischen Spielen ist nicht nur für jede Spielerin etwas Besonderes, sondern auch eine ganz neue Situation. Auf wen wird es denn Ihrer Meinung nach ganz besonders ankommen, damit die DFB-Frauen in Paris eine Medaille gewinnen, Herr Schmelzer?
Ja, in der Regel kommt es bei Olympia auf eine sehr gute Torhüterin drauf an. Gerade in der deutschen Gruppe wird das wichtig sein, dass wir eine starke, eine gute, eine konzentrierte Torhüterin haben. Eine mitspielende Torhüterin und natürlich kommt es bei Olympia sehr häufig darauf an, die Chancen zu verwerten. Das heißt, guter Abschluss, konsequentes Ausnutzen der Torchancen, also eine Strafraumstürmerin, eine Zielstürmerin, die die Chancen, die die deutsche Mannschaft sich herausarbeitet, dann auch konsequent nutzt, Alexander Popp, Lea Schüller und so weiter, um hier mal nur einige zu nennen.
Wie viele deutsche Sportler sich dann in Paris zu Olympiasiegern krönen können, werden wir dann also am 11. August wissen. Mit großen Ambitionen in die Saison gegangen sind auch die Kölner Haie. Im Sommer hatte man Trainer Uwe Krupp seinen Wunschkader zusammengestellt und auch die ersten Spiele verliefen vielversprechend. Am Ende steht man aber jetzt wohl vor einem großen Umbruch. Jona Heck und Luise Notjunge berichten.
Konstant und konstant. Das dürfte wohl eine treffende Überschrift für die diesjährige Saison sein. In den Pre-Playoffs scheiterten die Haie im entscheidenden dritten Spiel gegen den ERC Ingolstadt, nachdem man die direkte Qualifikation für die Playoffs verpasste. Auf unsere Interviewanfrage hin wollte man uns kein Statement zur Saison geben. Der Verein wollte zunächst intern ein Saisonfazit ziehen. Die Fans sind sich allerdings einig.
Ja, das fällt natürlich im Großen und Ganzen eher negativ aus. Ich glaube, das Potenzial und die Möglichkeiten, die die Kölner Haie haben, die der Kader hergegeben hat, die wurden nicht oft genug genutzt. Die Konstanz hat gefehlt und es waren sicherlich gute Spiele dabei, bei denen man gesehen hat, was für eine Qualität der Kader besitzt, aber halt auch viele unnötige Niederlagen, ja, mit denen dann am Ende keiner gerechnet hat. Von daher würde ich sagen, wäre mehr drin gewesen.
Mein Saisonfazit ist, dass bei den Trainern sehr viel geändert werden muss, weil der Krupp meines Erachtens seit Jahren eine Linie spielt und das funktioniert halt einfach nicht. Und es wurde ja jetzt auch bestätigt, das Trainerteam geht ja, also alle gehen. Und ich glaube, die hätten es schaffen können, aber sie haben so viele Chancen verpasst und nicht genutzt. Ich meine, sie haben, also jedes Heimspiel, was ich geguckt habe, haben sie verloren.
Nach 4 Jahren gaben die Kölner Haie nach ihrem Aus die Trennung von Trainer Uwe Krupp bekannt. Auch die Co-Trainer Pasco, Jodoin sowie Torwarttrainer Neckel mussten den Club verlassen. Im Netz äußerten Anhänger in den Kommentaren ihren Unmut.
Alles hinterfragen. Jeden einzelnen Spieler und das gesamte Trainerteam, jeden Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Nach dieser erneut enttäuschenden Saison muss es einfach Konsequenzen geben. Es gibt kein Weiter-so. Diese Saison war einfach wieder Schrott.
Über 4 Spiele in Folge ungeschlagen kam man die gesamte Saison nicht hinaus. Schmerzhafter Höhepunkt dürfte wohl die 7:1 Niederlage im Derby gegen die Düsseldorfer EG gewesen sein. Bis September hat die Vereinsführung nun Zeit, den Kader auf Vordermann zu bringen und die richtigen Entscheidungen rund um die Trainerposition zu treffen. Trotz Enttäuschung blicken die Fans positiv in die Zukunft.
Hoffnung gibt mir erstmal, dass neuer frischer Wind im Verein weht durch den Trainerwechsel, auch wenn jetzt noch kein Trainer feststeht, wurde es, denke ich, Zeit, da was zu machen. Und ich denke auch, dass die Fans weiterhin hinter dem Verein stehen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie überaus schlechte Stimmung nach der Saison herrscht, trotz aller Enttäuschung, und das gibt mir Hoffnung.
Neues Trainerteam und dass bis jetzt der Captain bleibt, weil ich glaube, wenn der Captain geht, dann ist nochmal so ein Schlag ins Gesicht für die Kölner Haie.
Knapp 17.000 Fans waren im Durchschnitt bei den Spielen der Haie im Stadion. Damit überbot der Verein den bisherigen Rekord des Schweizer Clubs SC Bern um 600 Zuschauer. Pressesprecher Jason Schade sagt Folgendes zum Zuschauerrekord.
Zum einen freut uns das natürlich sehr. Wir sind super glücklich mit dieser Zuschauerzahl, mit dem Andrang, mit der Unterstützung, die wir komplett gespürt haben, schon die letzten Jahre, aber natürlich auch besonders in der vergangenen Saison. Man kann grundsätzlich sagen, dass es in Deutschland einen Anstieg der Zuschauerzahlen gibt und Eishockey vielleicht so ein bisschen boomt aktuell, was natürlich einerseits daran liegt, an den Erfolgen der Nationalmannschaft mit der Silbermedaille bei Olympia 2018. Und der Silbermedaille im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft. Das sind natürlich große Erfolge und da hat die Nationalmannschaft natürlich eine große Strahlkraft für den gesamten Eishockeysport.
Ob der Umbruch in diesem Sommer gelingt, werden wir dann in der nächsten Saison sehen. Auf eins dürfte der Verein sich verlassen. Auch ab September werden wieder 17.000 Fans in die Lanxess Arena strömen und das Team anfeuern.
Vom Eis gehen wir jetzt auf die Rennstrecke. Die Formel 1 hat am Wochenende Halt in Shanghai für ihr 5. Saisonrennen gemacht. Neben mir im Studio sitzt jetzt Nick Eberhardt aus unserer Sportredaktion. Hallo Nick.
Hallo Max.
Du hast für uns den großen Preis von China verfolgt und das Rennen in Shanghai war ein ganz besonderes. Bring uns doch mal auf den neuesten Stand.
Ja, zum einen hat Max Verstappen zum ersten Mal den China Grand Prix gewonnen. Man mag es kaum glauben, aber auch er hat noch nicht überall triumphiert. Für ihn war es ein Startzielsieg, ist ja auch von der Pole Position gestartet und es war gewohnt sehr, sehr souverän.
Aber dass man überhaupt wieder in China fährt, ist auch besonders, oder nicht?
Genau. Durch Corona war die Formel 1 fünf Jahre lang dort nicht zu Gast, aber es ist einfach schön, dass sie nun wieder da sind. Die Fans waren mega begeistert. Alleine auf der Startzieltribüne saßen 30.000 Menschen und generell ist China eine sehr motorsportbegeisterte Nation.
Ja, 30.000, das ist wirklich eine Menge. Wir haben in der Formel 1 aber auch einen deutschen Fahrer, Nico Hülkenberg. Wie gut lief es denn in China für den Haas-Fahrer?
Er macht einfach einen super Job im Haas. Man muss immer wieder daran erinnern, dass Haas eher zu den schlechteren Teams gehört. Und da sind Hülkenbergs 4 Punkte in der Fahrerwertung wirklich klasse. Hat am Wochenende auf dem 10. Platz wieder einen Punkt geholt, ist von der 9. Position ins Rennen gegangen. War so ein bisschen the best of the rest hinter Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes und Aston Martin. Und hat auch seinen Teamkollegen Kevin Magnussen super im Griff. Also wirklich Hut ab.
Zu guter Letzt möchte ich mit dir noch über einen ganz großen sprechen, um den es aber eher ruhig geworden ist in letzter Zeit, den 7-maligen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton.
Ja, für ihn ist es natürlich sehr schwer, so viele und große Erfolge in seiner Karriere gehabt und seit 3 Saisons läuft es gar nicht mehr. Mercedes bekommt das Auto einfach nicht hin, gibt Hamilton somit nicht die Möglichkeit, oben auf dem Podium zu stehen. Da müssen schon besondere Bedingungen zusammenkommen, wie beim Sprintrennen, als die Strecke nass war, da konnte Hamilton mit seinem Können auf den 2. Platz fahren. Im Hauptrennen dagegen kam er nicht so richtig vom Fleck, startete auf der 18 und kam mit etwas Glück noch in die Punkte auf den 9. Platz. Er wird sich mit Sicherheit am Ende der Saison darauf freuen, wenn er zu Ferrari wechseln kann, aber bis dahin wird es weiter schwer bleiben.
Super, Nick. Danke dir, dass du uns den Überblick über das Rennwochenende gegeben hast.
Gerne.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir bleiben noch weiter in der Königsklasse des Motorsports. Wir haben mit Formel-1-Experte Joe Hayrold von der Sportschau gesprochen und ihn gefragt, wie er das Rennwochenende einschätzt.
Das Rennen in China war eine Machtdemonstration von Red Bull, anders kann man es nicht sagen. Vielleicht genauer gesagt von Max Verstappen, der den Sieg davon getragen hat. 4. Sieg im 5. Saisonrennen, dazu noch im Sprint siegreich. Sergio Perez, sein Teamkollege, auf Platz 3 und oft als 2. Lando Norris, natürlich eine Überraschung, besser als Ferrari, die auf 4 und 5 reinkamen, Leclerc 4., Sainz 5. und die große Enttäuschung, Mercedes, da muss man sich echt die Augen reiben, Lewis Hamilton nur als 9. im Ziel.
Auch Joe Herold hatte am Wochenende Spaß, Nico Hülkenberg beim Fahren zuzuschauen. Sorgt das vielleicht für Hoffnung?
Das ist eine Riesenfreude, Nico Hülkenberg zuzuschauen, wie er mit seinen 36 Jahren aus dem Haas alles rausquetscht, was rauszuquetschen ist. Hat in China wieder Platz 10 geholt. Das ist ein Punkt, das ist einfach aller Ehren wert und nicht hoch genug einzustufen. Jetzt ist er 36, wie gesagt. In 2 Jahren kommt Audi in die Formel 1 und der wird mit Audi in Verbindung gebracht. Dann ist er zwar fast 40, aber hey, Fernando Alonso, der jetzt in China die schnellste Runde geholt hat mit seinem Aston Martin, der ist 45, also da geht was.
Wir haben eben schon gehört, es war eine Machtdemonstration von Red Bull und Max Verstappen. Ist damit denn die Weltmeisterschaft schon entschieden oder können die Spannungen innerhalb des Teams von Red Bull für Probleme sorgen?
Wer anderes als Red Bull sollte den WM-Titel holen? Wer anderes als Max Verstappen? Das war jetzt der 4. Sieg im 5. Rennen. Er hat das Sprintrennen gewonnen. Das Auto, klar, es war jetzt einmal unzuverlässig. Das ist auch bei Red Bull ungewohnt. Die sind einmal wegen Defekt ausgeschieden, aber die haben es im Griff. Und tja, die Querelen um den Teamchef Christian Horner, die sind natürlich unangenehm. Das bringt die gesamte Formel 1, auch den Red Bull-Konzern, tatsächlich in Misskredit. Und wenn die sich da nicht irgendwie gegenseitig selber zerfleischen, dann ist der Titel sicher.
Es ist also wieder viel los in der Sportwelt. Die Europameisterschaft steht vor der Tür. Team Deutschland hofft auf Medaillen bei Olympia. Die Haie vor dem großen Umbruch und in der Formel 1 ist die Weltmeisterschaft quasi entschieden. Wir machen hier jetzt aber erstmal einen Boxenstopp, hören uns demnächst mit frischen Reifen aber wieder. Machen Sie es gut.